Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders, einen Gast zu begrüßen, der die digitale Welt aus einer einzigartigen Perspektive kennt. Er war unter anderem Deutschlandchef von Google. Er hat die Entwicklung der digitalen Medien maßgeblich mitgestaltet und als Visionär viele Technologien und Plattformen vorangetrieben, die unser tägliches Leben und Arbeiten prägen. Welche Trends werden die nächste Dekade prägen? Und wie können wir uns als Gesellschaft auf diese Veränderungen vorbereiten? Ich bin gespannt auf seine Einschätzung zu diesen Fragen und freue mich auf ein tiefgehendes Gespräch über die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Christian Baudes. Herzlich willkommen, lieber Christian Baudes. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch und bin schon ganz gespannt, weil irgendwie haben wir ja alle was mit der digitalen Welt zu tun. Der eine möchte ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Starten wir mit dem Einstieg eigentlich auch bei Google. Sie haben die ersten Jahre von Google in Deutschland eine entscheidende Rolle gespielt. Wie haben Sie den Start von Google in Deutschland damals erlebt und was waren die größten Herausforderungen in dieser Anfangszeit?
Ja, also ich muss jetzt sagen, dass ich nicht zu den Anfangsstunden zählte, sondern das war, glaube ich, der Herrn Meyer gewesen. Der war vor mir der erste Deutschland-Geschäftsführer gewesen und dann bin ich gekommen. Also ich bin schon praktisch in ein Unternehmen gekommen, was war 2006, das schon relativ strukturiert war. Ich denke, die Jahre davor hatte das eher einen leicht chaotischen Ansatz und dadurch natürlich auch einen sehr kreativen Ansatz. Also ich kam schon in so eine Organisation rein, die relativ stark organisiert war. Ich empfand es sogar teilweise zu stark organisiert. Aber das Spannende ist natürlich, wenn man jetzt so, ich habe die Gründer kennengelernt oder auch mit Marissa Meyer, die war damals doch eine der Top 5 Mitarbeiter, sehr gutes Verhältnis gehabt. Das Spannende fand ich eigentlich, dass diese 5, vielleicht 6 dieser Inner Circle von den Google-Mitarbeitern aus Amerika kommt, unglaublich kreativ und visionär waren. Die Dinge letztendlich, also nicht nur im Technischen, sondern auch in der Mitarbeiterführung zum Beispiel oder in der Art und Weise, wie man mit Usern umgeht, angegangen sind, die es vielleicht so früher der klassischen Corporate-Welt nicht gab. Das war auch einer der Gründe, warum ich es eigentlich hin wollte. Ich wollte einfach in so einem ganz anderen, verrückten Leben sein, in der Organisationsform sein, die ich so in der Art und Weise, ich davor noch nicht erlebt habe. Das hat mich eigentlich angezogen und ich weiß noch genau, wie ich mal Marissa Meyer abholte auf eine große Digitalkonferenz in Europa. Und sie kam, also ich kannte sie damals noch nicht und ich holte sie vom Flughafen ab und ich wusste gar nicht, wie soll ich die jetzt eigentlich abholen? Da kommt jetzt die große Marissa Meyer aus Amerika geflogen, die total bodenständig war. Und ich habe mir überlegt, ob ich da jetzt eine Limo bestelle oder was zu machen soll. Und da kam sie dann, die hatte ich dann auch bestellt, die haben dann aber wieder abgerufen. Ich holte sie vom Flughafen ab und sie sagte, sie hat ja letztendlich Google Maps mit ins Leben gerufen. Dachte Christian, wir brauchen jetzt wirklich keine Limo. Schau, ich zeig dir das hier, wie das praktisch anfing. Hier sind wir jetzt und da bauen wir innen und jetzt rein mit Google Maps, wie wir das machen. Wir nehmen natürlich die S-Bahn. Das war so eine Welt, die es ja früher nicht gab. Also es war diese Welt, wo wir noch Faltkarten hatten und so etwas oder schlechte Navigationssysteme im Auto. Und auf einmal kam dieses Google Maps, also das ist für mich eigentlich so, und das war ja dann die Grundlage fürs autonome Fahren auch, war faszinierend zu sehen, wie bodenständig der Kern der Google-Gründer war und wie innovativ und kreativ sie mit gewissen Dingen umgegangen sind. Das hat mich unglaublich angezogen.
Und war das, oder Ihrer Einschätzung nach, ist das auch tatsächlich einer der Schlüsselfaktoren, die im Endeffekt aus den Anfängen heraus von Google dieses Unternehmen jetzt zu einem absoluten Giganten gemacht haben? Ist diese DNA dieser Menschen in einer gewissen Art und Weise weitergetragen worden, Ihrer Einschätzung nach?
Naja, auf alle Fälle. Das war der Grund, warum es überhaupt so erfolgreich wurde. Weil es eben einen komplett anderen Ansatz gewählt hatte, natürlich mit dem Internet als Fundament Dinge auf einmal zu tun, die davor undenkbar waren, in der Geschwindigkeit, in der Qualität, die undenkbar waren. Und das haben sie natürlich weiter vermittelt. Das war zumindest bis in die Zeit hinein, wo ich bei Google gearbeitet habe, der Fall. Jetzt ist Google natürlich ein großes Corporate-Unternehmen geworden, wo höchstwahrscheinlich dieses Feuer, was früher gebrannt hat, nicht mehr brennt oder nicht mehr so stark brennt. Keine Ahnung, wie viele 10.000 Mitarbeiter das jetzt mehr sind als früher. Das ist natürlich dann irgendwann auch organisatorisch schwierig. Ich weiß noch, wie ich dann Larry als Gründer, Mitgründer, Co-Gründer nach München holen wollte. auf einer anderen Konferenz und ich kannte ihn von einem Videointerview beim Einstellen, aber habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt, habe ich dann später auf einer Konferenz kennengelernt und ich versuchte ihn dahin zu bekommen. Und da er ein Autofreak war, habe ich gedacht, deutsches Museum, da steht, glaube ich, das erste deutsche Auto, zumindest vielleicht bekomme ich ihn irgendwie nach München, ist er auf so eine Konferenz kommt und spricht für Google. Und dann habe ich ihn versucht zu kontaktieren, habe ihm erstmal, ich habe natürlich ein weltweites Mitarbeiterarchiv online, habe erstmal eine E-Mail geschrieben, hatte dort gar nicht drauf geantwortet, weil er sich am Dach 3 Millionen E-Mails bekommt. Dann habe ich ihn versucht, gab so eine Chat-Funktion, so eine Messenger-Funktion, habe ich ihn angeschrieben, doch nicht drauf geantwortet. Und irgendwann habe ich einfach das Telefon in die Hand genommen, das ist ein Handy, und auf ihn angerufen. Und da ist er tatsächlich als Telefon gegangen, da haben wir eine halbe Stunde gequatscht. Ich fand später raus, dass Larry keine Assistenz hatte. Ich kann mich gar nicht vorstellen, dass jemand, der damals schon Milliardär war, wenn man das vergleicht mit dem BMW-Vorstand zum Beispiel, um erst so die 3 Assistenzräume geht, bevor man überhaupt dann den Vorstand treffen darf. Larry hat es abgelehnt, überhaupt irgendjemanden zu haben, der ihn unterstützt. Und er wollte es alles selbst machen. Er wollte auch nicht diesen Nimbus haben eines Managers in der Festung. Und das hat sich natürlich in dieses Google-Weltbild reingeprägt. Auch wie man mit Usern geht, also wenn es irgendwo User gab, die einem nicht, mitgeteilt haben, dass etwas nicht gut läuft, dann haben die User diese Kommentare dazu geführt, dass man gewisse Dinge nicht getan hat. Das wäre heute undenkbar, das ist eigentlich umgedreht. Das Unternehmen hat natürlich über Werbung so viel Geld verdient, dass Werbung eigentlich an Nummer 1 steht. Und das war natürlich früher eine faszinierende Welt, die ich so ein bisschen mitbekommen habe. Bin ich auch sehr dankbar für.
Na, ich glaube ja, dass Google insbesondere auch zumindest den Bereich dieser Suchmaschinen revolutioniert hat. Ich kann mich noch an Yahoo erinnern. Gibt es überhaupt noch Yahoo?
Ja, Yahoo noch als E-Mail. Also die haben auch noch eine einigermaßen funktionsfähige Suchmaschine. Aber natürlich, weil Yahoo, das große Yahoo natürlich die Suchmaschine dann auf einmal hat, Google es halt einfach besser gemacht.
Oder gab es nicht was, wo Boris Becker mal für Werbung gemacht hat? Auch für eine Suchmaschine? War das AOL? Gab es eine AOL-Suchmaschine?
Ja, gut, überhaupt AOL.
Richtig. Ich erinnere mich nur, dass da bin ich ja schon drin. So ging das, ja. Ganz, ganz spannend. Also die Bedeutung von Suchmaschinen, künstlicher Intelligenz, digitale Plattformen, war das damals zu Ihrer Zeit bei Google tatsächlich auch schon absehbar, dass das uns wahrscheinlich ein Leben lang begleiten wird?
Naja, es war ja damals schon groß. Man hat ja letztendlich alles, was es im Internet gibt, dadurch gefunden. Das war ja wie so ein Inhaltsverzeichnis für eine riesengroße, hervorragende Bibliothek, wo man sehr schnell einen Überblick bekommen hat. Man hat schon verstanden, dass das ein Riesenpotenzial hat. Ich hätte damals nicht gedacht, dass sich der Börsenkurs so weit nach oben entwickelt, dass das Unternehmen ständigen Wachstum auch heute noch im Advertising-Modell erzielt. Das hätte ich damals nicht gedacht. Weil irgendwann hört ja auch sowas mal auf oder flacht sich ab. Es ist natürlich jetzt am Abflachen, aber da kam ja YouTube dazu, nochmal ein neuer Umsatzbringer und so weiter. Also das ist schon sehr intelligent ausgebaut worden über die Jahrzehnte.
Aber aus welche technologischen oder digitalen Entwicklungen der letzten, ich sag jetzt mal 10 Jahre, völlig unabhängig von Google übrigens, hat Sie am meisten beeindruckt oder vielleicht sogar am meisten überrascht? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, genau das habe ich eigentlich, finde ich super beeindruckend und hätte ich so nicht erwartet?
Also ich finde, das Thema Sensorik und Bilderkennung, das ist für mich, habe ich auch in der Präsentation gezeigt, eigentlich so die Grundbestandteile der Digitalisierung überhaupt, weil ich auf einmal in Echtzeit Dinge erkenne und darauf dann Entscheidungen treffe oder diese Daten sammle und dann gute Vorhersagen zu treffen. Also das Thema Sensorik und Bilderkennung habe ich früher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich spreche jetzt nicht über das Internet, Google und so weiter, sondern ich spreche über Digitalisierung, was ja noch viel mehr ist. Das waren für mich eigentlich, und dann natürlich, dass diese Sensorik in all seinen vielfachen Ausprägungen so günstig geworden ist. Also ich bin gerade im Meeresforschungsbereich unterwegs seit ein paar Jahren und will mir jetzt so ein Meeresthermometer basteln aus 15 Sensoren, wo man praktisch dieses Thermometer ins Meereswasser steckt und dann ich sofort eine Information bekomme über 15 Spezial-Biosensorik, wie es dem Meer eigentlich dort geht. Das ist schon fast, und das habe ich dann natürlich über den Google-Ballon im Internet sofort die Daten weitergeleitet, in Echtzeit die Informationen über den Meereszustand, keine Ahnung, in der Küste zwischen Nizza und Cannes, in der Höhe von Antibes vermessen, könnte ich in jeder Sekunde danach wieder tun und wieder umladen. Also diese Kombination, dass ich auf einmal über Dinge jeglichen Zustandes Informationen bekomme, sensorische Bilderkennung, das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Das hätte ich nicht geglaubt, dass das möglich ist. In der Kombination natürlich dann mit der Verknüpfung des Internets.
Thema Sensorik. Können Sie unseren Hörern noch mal ein bisschen näher erläutern, was das genau ist und wo es zum Einsatz kommt, vielleicht auch in unserem täglichen Leben?
Ja gut, im Auto haben wir das ja schon unglaublich viel. Also es gibt ja unglaublich viele Dinge, die piepsen oder einem sogar den Bremsvorgang dann vorschreiben und so weiter. Das kennen wir ja vom Autofahren. Also einer der Gründe, warum Sensorik so günstig geworden ist, ist natürlich, dass die Automobilindustrie unglaublich viel in unsere Autos heute schon gepackt hat. Aber was mich fasziniert, ist zum Beispiel das Thema Biosensorik. Das ist also der Weinbauer kauft sich so einen kleinen Chip, da macht er, hat die Sensorikfirma schon so ein Chassis drum gemacht, damit wenn es regnet oder schneit, der safe ist. Und dieser Sensor misst Wasserverbrauch, Düngeverbrauch und die Reblausbefall eines einzelnen Rebstocks. Schießt mir das aufs Handy und dann weiß ich sofort, wo ich hingehen muss oder wo ich düngen oder bekämpfen muss oder wässern muss. Und das erkennt teilweise der Sensor an der Blattkrümmung, das ist also Bilderkennung, oder eben auch, weil es direkt eben am Ast sitzt. Ich bin kein Biologe, entschuldigen Sie, dass ich das jetzt falsch ausdrücke, aber das spürt, wie ja letztendlich hier mein Fitbit, was ich trage, mir jeden Morgen sagt, wie meine Herzfrequenzvariabilität und 6 andere Indikationssachen auf mein Smartphone spielt und mir sagt, wie ich geschlafen habe. Es ist ja auch letztendlich, entweder ist es Bilderkennung, also in dem Fall Lasererkennung, oder ist es eben Hautsensorik. Das finde ich schon spannend. Das haben wir im täglichen Bedarf überall eigentlich. Also wir sprechen jetzt nicht vom Thermometer. Wenn wir so wollen, ist das ja eigentlich auch eine Art Sensor, sondern wir sprechen von vielfältiger Anwendung im täglichen Bereich.
Und da sprechen wir nicht nur von einem Bedarf, der existiert, sondern tatsächlich von einem einer Live-Anwendung. Das findet schon statt. Und
genau.
Jetzt bei einem Fitbit relativ offensichtlich, auch für viele, viele Leute, aber eben auch manchmal nicht ganz so offensichtlich, dass eben dieser Bereich schon im täglichen Leben angekommen ist. Für viele Leute wahrscheinlich noch ein bisschen Science-Fiction, weil sie noch nicht verstanden haben, dass das schon gibt.
Genau, was schon funktioniert. Ja, ist jetzt die auf der App schon gezeigt wird.
Ich verstehe. Sie sprechen auch von 5 Megatrends der digitalen Welt und der digitalen Entwicklung. Wollen wir die 5 mal kurz besprechen? 2 haben Sie, glaube ich, schon genannt.
Das Thema ja schon überholt ist, weil das haben wir irgendwie vor 5 Jahren gesagt und das ist natürlich alles jetzt schon da. Aber klar ist, wir haben das Thema autonom fahrende Autos. Da muss ich sagen, da sind wir noch weit von entfernt, dass es wirklich flächendeckend funktionieren würde. Bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Also Google ist dort mit Waymo natürlich Weltmarktführer, die machen das sehr gut, aber das ist eben genau das Thema, was ich vorher besprochen hatte. Letztendlich geht es um eine statistische Auswertung und ich brauche unglaubliche Rechenleistung, Kapazität, um in komplexen Verkehrssystemen, wie zum Beispiel in Shanghai oder um den Arc de Triomphe herum oder irgendwo in Neapel, tatsächlich autonomes Fahren umzusetzen. Also das ist ein Riesenthema, autonomes Fahren. Wir werden es im öffentlichen Verkehr und sehen es bereits im Schienenverkehr, sehen wir es bereits, weil das sind einfache Umgebungen, die sind statistisch einfach zu erfassen. Aber im komplexen Innenstadtverkehr von Paris wird das höchstwahrscheinlich nie wirklich Einzug erhalten, weil so viele Daten ich gar nicht in der Geschwindigkeit verarbeiten kann und auch das Ganze, die Zufälle, die dann entstehen, keine Ahnung, es kommt auf einmal stark Regen herunter oder ein Baum fällt um oder jemand läuft über die Straße unvorhergesehen. Also das ist das eine, dann natürlich das Robotik. Robotik werden wir und sehen wir in den nächsten 5 Jahren ganz massiv Service-Robotik auf uns zukommen, in Krankenhäusern, in Restaurants, in natürlich in Baren, Häusern, Logistik-Roboter und dann natürlich dann irgendwann auch in der Alterspflege oder auch letztendlich im Haushaltsrobotik-Bereich. Also da sehe ich im Gegensatz zu autonomem Fahren einen Riesenmarkt entstehen, der natürlich über ganz vielen Unternehmen weltweit mit sehr vielen Investitionen angefüttert worden ist. Das ist ein Riesenthema, also das Thema Service-Robotik, vor 10 Jahren schon vorhergesehen, kommt jetzt wirklich konkret in die Haushalte. Thema KI ist, glaube ich, relativ klar, das Thema Big Data auch. Digitale Gesundheit, da hatte ich ja gerade mit der Fitbit drüber gesprochen, das ist natürlich ein Riesenthema, was jetzt gerade kommt. Ich habe natürlich dadurch, dass ich so viele Gesundheitsdaten sammle und auch verarbeiten kann, auf einmal die Möglichkeit, Krankheiten viel besser vorherzusagen. Oder auch Medikamente für kleine Zielgruppen zu sammeln, die bisher keine Medikamente aufgrund ihrer seltenen Krankheiten hatten. Also da tut sich natürlich im digitalen Gesundheitsbereich sehr, sehr viel. Ja, das sind so ein paar Themen, die jetzt teilweise schon richtig groß werden, die digitale Gesundheit oder Robotik und andere, die eben noch nicht an dem Punkt sind, wo man sie vielleicht sehr gerne sehen würde.
Jetzt haben wir natürlich in Deutschland immer die Problematik, in Anführungsstrichen, dass die Regulatorik eine große Rolle spielt und insbesondere natürlich im Vergleich zu vor allen Dingen USA, denke ich mal, vielleicht gleich zu China, Was würden Sie sagen, wie sind wir dort aufgestellt und wie stört uns die Regulatorik tatsächlich bei unserer Entwicklung? Weil ich glaube, es ist ja, wenn ich richtig informiert bin, beschäftigen sich auch intensiv mit dem EU-AI-Act. Können Sie uns da ein bisschen Einblicke geben, insbesondere ja, weil Sie auch über die Grenzen hinaus der EU tätig waren und Erfahrungen sammeln konnten. Wie hinderlich ist es oder auch wie gut ist es, dass wir das haben?
Also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, dass es eigentlich gut ist, gerade wenn man sich die geopolitische Lage anschaut dieser Tage. Also aufgrund der DSGVO und der ganzen Datengesetzgebung, ich spreche nicht von Verbraucherschutz, sondern von Datenschutz, haben wir natürlich eine Welt, der unsere persönlichen Daten so gut geschützt sind wie nirgendwo anders auf der Welt. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn die Leute gerne über Datenschutz sprechen und wir müssen doch wahnsinnig aufpassen, unsere Daten werden nicht geschützt. Wir haben die beste Datenschutzverordnung oder beste Datenschutzverordnung überhaupt in Europa. Wir sollten das Thema Datenschutz nicht überstrapazieren. Ich finde das gut, dass unsere Daten geschützt werden. Natürlich hat die DSGVO auch dazu geführt, dass ich unglaublich viel administrative Aufwände habe. Das ist natürlich für einen Schreiner oder für einen kleinen Mittelständler natürlich sehr aufwendig, dass dann einen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung zu stellen, die Daten letztendlich zu liefern, alles regelkonform zu machen, ist natürlich ein Aufwand. Insofern ist das irgendwann eine Bremswirkung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gesamtgesellschaftlich finde ich den Entwicklung gut, weil unsere Daten geschützt werden. So, und bei dem AI-Act ist es natürlich genau dasselbe eigentlich, obwohl ich Ihnen sagen muss, ich habe jetzt diese Unwerte von Seiten jetzt nicht gelesen, die das hat aber natürlich viel drüber recherchiert. Geht auf der einen Seite darum, dass man erstmal Transparenz in die Sache bringt. Was machen denn eigentlich diese KI-Systeme? Transparenz ist ein großes Thema. Dann eine Kategorisierung in Risikogruppen. Und dann natürlich zu sagen, ich muss das bewerkstelligen, dass Grundrechte für das demokratische Europa auch natürlich in künstlichen Intelligenzsystemen sich wiederfindet. Und ich muss natürlich Strafsysteme entwickeln, damit eben die Ausnutzung dieser Datenmengen und der künstlichen Intelligenzgeschwindigkeit nicht dazu führt, dass ich auf einmal einen Überwachungsstaat habe, wie ich ihn in China habe. Aber in Teilen natürlich auch in Amerika, teilweise die Polizei arbeitet da drüben ja schon sehr stark mit Gesichtserkennungsmethodik, die katastrophal funktioniert. Also ich bin von keinem Polizeibereich in Amerika gehört, wo das wirklich durchweg gut funktioniert. Ich habe auch sehr rassistische Unterstellungen herauskommen. Deswegen ist zum Beispiel auch das Thema Gesichtserkennung in Europa rausgenommen. Gott sei Dank, denn damit kann man wirklich furchtbare Dinge tun. Und da wir eben wir gehören ja zu den 15% der Weltbevölkerung, die kurz ein demokratisches Grundverständnis haben, finde ich es gut, dass man das immer wieder in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen, DSGVO war ja sehr stark Webseite und Apps und jetzt geht es eben Richtung KI, immer wieder auferlegt den Unternehmen, die das letztendlich einführen, dass sie sich an die Grundrechte der europäischen Bürger zu erhalten haben. Und deswegen finde ich es grundsätzlich in Ordnung, dass man das macht. Der eine oder andere moniert, deswegen würden bei uns die Startups nicht so gut sein oder vielleicht die ganze Wertschöpfungskette verändert. Ich halte das für ein bisschen übertrieben, wenn ich mir anschaue, dass Mistral zum Beispiel ganz hervorragend, französische Startup, ganz hervorragende Künstliche Intelligenz-Tools, also à la ChatGPT liefert, muss ich sagen. Und wir haben in Deutschland dann eine ganze Menge gute Initiativen. Ich muss das gegen noch lange nicht die Rechtsgebung für alles schuldig erklären. Und man muss sich auch manchmal fragen, muss ich eigentlich mit dem 7,5 Tonnen in die Innenstadt fahren oder reicht auch Cibicento aus? Also wir brauchen ja nicht immer diese riesen Rechenmaschinen, riesen Rechenleistungen, die unglaublich viel Energie kosten. Darüber wird relativ wenig geredet. Wir müssen auch nicht jede Sache 100-mal gleich rechnen, sondern vielleicht können wir auch mit kleineren Brötchen trotzdem ein tolles Essen haben. Also ich glaube nicht, dass deswegen die Digitalwirtschaft in Europa wahnsinnig behindert wird aufgrund des EU-Akts. Das ist nicht meine Meinung.
Das gibt mir deswegen ein bisschen Hoffnung, weil Sie sind der Experte für diesen Bereich und ich höre das immer so, klingt immer ein bisschen nach einer Schutzbehauptung.
Ja, also wie der Datenschutz immer wieder aufgebracht wird, weil die Leute sich mit KI nicht auseinandersetzen wollen. Ich glaube auch, dann sind das solche, bist du Ausreden in der Art und Weise. Ich kann aus jeder Situation trotzdem ein Geschäftsmodell entwickeln, meines Erachtens.
Okay, das heißt, wir sind der Meinung und Sie auch, dass Datenschutz notwendig ist. Und dass es auch in die Praxis gehört, wenn man in der Art und Weise zusammenleben möchte, wie wir das tun. Deswegen haben wir da, glaube ich, eine ähnliche Meinung. Wenn wir versuchen, jetzt mal so ein bisschen durch die Windschutzscheibe zu schauen, was ja immer schwierig ist, insbesondere in einer sich permanent verändernden und schnellen Welt, in 10 Jahren. Sie haben gesagt, autonomes Fahren wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, da habe ich neulich irgendwann nochmal gelesen, dass es auch noch Versicherungsproblematiken geben könnte. Ich weiß es nicht, aber wenn wir schauen, autonomes Fahren ist wahrscheinlich eher nicht das, was uns die nächsten 10 Jahre massiv bewegen wird. Robotics hatten Sie gesagt, dann hängt natürlich auch oft mit dem demografischen Wandel zusammen, den wir hier ausgesetzt sind. Gibt es irgendwas, was Sie Kryptowährungen beispielsweise, gibt es da irgendwas? Das sind natürlich die Themen, wenn man mit Geld zu tun hat, was ich zumindest beruflich habe, dann ist das ja immer ein Thema, wo man automatisch drauf kommt. Ist das was in den nächsten 10 Jahren in Ihrer Vorstellung vorkommt oder eher nicht?
Naja, das hängt von ab. Wenn ich natürlich jetzt ein Drogenboss in Nicaragua bin, dann finde ich froh, alles mit Kryptowährung abzuwickeln. Also man darf nicht vergessen, wie viel Drogen- und Mafiosis-Geld und teilweise auch Warlord-Geld über die Kryptowährung verteilt wird in der Welt. Das hängt jetzt immer von der Region ab. Ich weiß jetzt nicht, was die Kryptowährung in Deutschland ausmachen würde vom Geldmengenbereich, vielleicht über bei 1%, wenn überhaupt. Also die Kryptowährung, alle spielen damit, finden es faszinierend, so wie in der Spielbank oder in der Spielothek früher, hatte ich so den Eindruck, dass das so eine ähnliche Zielgruppe ist. Das basiert ja alles auf Blockchain. Blockchain ist eine faszinierende Technologie für einen begrenzten Bereich, um letztendlich Sicherheitsschritte nachzuvollziehen. Also wenn ich jetzt Kondensmenzpapier eines Auslandsgeschäfts, einer Auslandsabteilung in der Bank zum Beispiel, die letztendlich versuchen zu schauen, wie die Ware, in welcher Qualität von A nach B geliefert worden ist und über Kondensmenzpapiere, das kann ich dir hervorragend über Krypto, über Blockchain abbilden. Das sind aber sehr begrenzte Bereiche. Blockchain ist eben kein skalierbares Modell. Es wird uns, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Atomkraftwerken kosten, wenn wir das wirklich zur Massenwährung ausrufen. Krypto ist extrem ineffizient und deswegen bräuchte ich für Unmengen von Energie, um das überhaupt groß zu machen. Dass es in einzelnen Bereichen natürlich da ist und irgendwie faszinierend ist, wie in der Spielbank alles auf Rot oder auf Null zu setzen, ist mir schon klar. Aber es ist für mich kein Megatrend. Man natürlich von gewissen Geschäftsmodellen und Branchen, seriös oder unseriös, lassen wir mal dahingestellt, abgesehen für eine gesamte Volkswirtschaft wie die europäische, ist meines Erachtens vernachlässigbar. Das Thema Cybercrime ist ein Riesenthema. Das wird immer größer, es ist ja schon groß und es wird natürlich immer herausfordernder, weil ich natürlich über KI-Modelle auch letztendlich Attacken viel mehr automatisieren kann. Also die Art und Weise, wie lange wir brauchen als jeder Einzelne in der Bevölkerungsstruktur, um herauszufinden, dass er gerade gehackt worden ist oder auf einmal aufs falsche Konto Geld überwiesen hat, wächst nicht mit der Geschwindigkeit, wie KI-Modelle mittlerweile diese Hacking-Tools letztendlich unterstützen. Das heißt, wir haben dort einen riesen Gap in den nächsten 5 Jahren und müssen uns immer mehr darauf einstellen, dass hier gehackt werden und uns davor schützen. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich. Für mich ist es leider Gottes ein Megatrend. Der ist seit 10 Jahren da und wird auch noch anhalten, solange wir diese Geschwindigkeit der Automatisierung von Prozessen haben.
Und da ist es ja, glaube ich, gerade bei Cybercrime ist ja das Spannende, in Anführungsstrichen, dass es sowohl die Privatpersonen als auch die Unternehmen betrifft.
Ja, natürlich. Die Unternehmen wird letztendlich das Corporate Intelligence gestohlen und der Privatperson das Bankkonto leergeräumt oder der Unternehmen wird der Blackout mit dem Blackout gedroht. Also das ist eine massive Bedrohung und die passiert tausende Mal am Tag, alleine aus China kommt, um deutsche Unternehmen auszuseuchen. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon ist. Also das müssen wir uns klar sein. Auch sowas wie so ein Temu oder auch ein DeepSeek, auch wenn das faszinierend ist, angeblich zu sehen, dass DeepSeek effizienter arbeitet als jetzt ChatGPT zum Beispiel oder überhaupt OpenAI-Produkte. Dann muss man sich immer klar sein, was sich hier diese Maschine einführt. Darüber wird garantiert, weil es dort keine Datenschutzgesetzgebung gibt in Europa, garantiert natürlich ausgenutzt wird.
Mhm. Verstehe ich. Zum Abschluss unseres Gesprächs. Wir befinden uns ja in einem Umfeld, wo es auch um Geldanlegen geht. Verraten Sie uns, wie legen Sie persönlich Geld an? Ich möchte jetzt weder die Höhe noch einzelne Produkte, aber Ihr Geld, Ihr persönliches Geld, legen die das auch in, sagen wir mal, Zukunftsthemen an, alles was digital ist? Oder sind Sie auch jemand, der sagt, na, es gibt auch eine alte Welt, die ganz attraktiv ist? Können Sie uns da ein bisschen teilhaben lassen, wie Sie das machen?
Ja gut, ich habe 1984/86 eine Banklehre gemacht. Das war in der Zeit, wo die Börse zum zweiten oder dritten Mal seitdem sie existiert hat, gecrasht ist. Und das hat mich geprägt in der Geldanlage. Ich bin jetzt eher jemand, der eher auf die konservative Seite geht, also lieber geringer Wertzuwachs, aber dafür sicheren Wertzuwachs. Öffne mich aber seit vor der Corona-Zeit schon immer mehr auch in Tech und Biotech und solche Themen reinzugehen. Und dann natürlich regional sehr stark Amerika, aber jetzt auch stärker Asien. Also ich habe Vermögensberater, der mich dort sehr gut berät. Also ich mische letztendlich zwischen konservativer Anlage und einer klaren Aktien- und technologieorientierten Anlage weltweit, um zu hoffen, dass eben dieser Mix dazu führt, dass mir das Geld nicht komplett aus der Hand rutscht, wenn irgendwo mal eine Branche nicht mehr funktioniert und auf der anderen Seite, also das ist so eine Mischung zwischen, ich sag mal, konservativer Basisstruktur und dann natürlich einer gewissen Risikofreundlichkeit in Richtung Tech- oder Biotech-Geschichten. Das habe ich schon vor Corona angefangen und das ist natürlich ganz hervorragend dann gelaufen, obwohl man sagen muss, wenn ich jetzt diese unterschiedlichen Anlageformen miteinander vergleiche, gerade in der Corona-Zeit, dann leveln die sich am Ende des Tages doch irgendwie wieder aus. Also die einen springen halt in einem Jahr 30%, fallen im nächsten Jahr aber auch um 30 und die anderen springen dann um 15 und fallen dann um 15. Also ich glaube, ich bin durch diese Zeit der Banklehre geprägt und bin damit bisher ganz gut gefahren. Vielleicht hätte ich das ein oder andere Prozentpünktchen noch mehr rauslutschen können, aber so ganz schräge Sachen, so wie Schiffshaus und so weiter, dafür war ich da nie offen. Dann ist das eine Mischung.
Okay, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, dass man sein Vermögen mischen sollte, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen sollte. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis von jemandem, der wirklich sehr tech-affin ist. Vielen Dank für die Zeit, hat mir große Freude gemacht.
Ja.
Alles Gute
für dich. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihnen auch alles Gute. Dankeschön.
Dankeschön.
Eine Produktion von Faux Professionnel.